Israel hat eine Hoffnung. In Israel lebte eine Hoffnung über Jahrhunderte und man könnte schon sagen Jahrtausende lang. Und diese Hoffnung hat sich erfüllt. Hier in diesem Kind an diesem Abend, in dieser heiligen Nacht, hat sich diese Hoffnung erfüllt. Und die große Tragödie ist ja, und das ist das, wenn man das Leben Jesu sich anschaut, dass Israel das nicht glauben konnte und so nicht erkannt hat. Nicht, dass man sich jetzt anfängt, über Israel zu erheben. Wir lesen in der Bibel, der Apostel Paulus, der ja auch aus dem jüdischen Volk stammt und der für sich eine Wendung ja vollzogen hat, hat uns davon ja auch im Römerbrief nochmal berichtet. Gott wird mit seinem Volk ans Ziel kommen, mit seinem Volk Israel. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt über Israel erheben und sagen, naja, sie haben es nicht erkannt, aber wir haben es erkannt. Wir lesen aber sehr schnell im Neuen Testament, wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, dass es da immer wieder zu diesen Spannungen und zu diesen Reibungen kam. Dass Israel eben sich das nicht vorstellen konnte, dass das, was eben hier geschehen ist, die Erfüllung der Hoffnung und der Sehnsucht dieses Volkes war. Und ich finde, das ist auch eigentlich sehr gut nachvollziehbar, denn, und wir schauen mal ein bisschen rein, in diese Hoffnung, in das Buch Jesaja. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen in finsterem Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man frohlockt, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihre Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durchs Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und sein Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit und solches wird tun der Eifer des Herrn. Für mich die herausforderndste Kritik an diesem Geschehen, was auch ich dann immer wieder so höre und wahrnehme, ist, wenn das stimmt, dass das hier die Erlösung ist, dass das die Hoffnung ist, dass sich hier in diesem Kind das erfüllt hat, was Jesaja Jahrhunderte vorher dann schon geweissagt hat. Warum sieht unsere Welt dann heute noch so aus, wie sie aussieht? Darüber haben wir ja auch gestern noch mal ein bisschen nachgedacht. Das, was Jesaja damals seinem Volk in eine ganz schwierige Zeit hinein mitgeteilt hat, da würde man heute auch, wenn er auftreten würde, sagen, Junge, schau dir doch die Realität an. Guck doch hinein in die Welt und nimm wahr, wie sie ist. Das, was du dort erzählst, das ist doch ja eine Utopie. Und Utopisten hatten es in unserer Welt immer schwer. Das ist doch etwas, Jesaja, das kannst du doch nicht ernst meinen. Lass uns von so einer Welt träumen, okay, aber die Realität ist am Ende doch nun wirklich eine andere. In der Krippe, in diesem Kind, erfüllt sich die Hoffnung und die Sehnsucht Israels und vielleicht noch etwas darüber hinaus. Es kam dieser Tag, und wir haben ja in der Lesung davon gehört, dass die Eltern mit dem Kind in den Tempel gingen, um das zu tun, was man eben getan hat, es dann eben darzustellen, so wird es eben beschrieben. Und dort ist ein Mann, der auf die Hoffnung und auf den Trost Israels wartet. Da ist ein Mann, der eben genau das, was in Jesaja schon beschrieben ist, in seinem Herzen getragen hat und daran festgehalten hat. Der sich nicht damit abgefunden hat mit den sogenannten Realitäten, sondern gesagt hat, nein, da wird etwas kommen, was uns erlöst, was uns zum Heil dann auch dienen soll. Und er wartete Tag für Tag im Tempel und vielleicht können wir auch mit hineingehen in ich sag mal, in diese Wirklichkeit dieses Mannes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie viele Tage ihr dann warten würdet auf ja, den Erlöser der Welt. Okay, das war diese Erwartung haben wir ja nicht mehr so. Aber es ist schon bemerkenswert bei diesem Mann. Tag für Tag ging er in den Tempel und wartet, weil er irgendwoher wusste, in meiner Zeit wird das, worauf Israel hofft und wartet, wird erfüllt werden. Und dann kommen die Eltern mit diesem Kind und stellen es ihm dar. Und Simeon beginnt dann eben dieses Lied zu singen, von dem wir gerade gehört haben. Hier in diesem Kind erfüllt sich die Hoffnung und die Sehnsucht Israels. Aber dann, und so haben wir es auch gehört, kommt auf einmal so ein, vielleicht so ein Übermut hinein. Nicht nur für Israel, ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Also diese Hoffnung geht weit über diesen Horizont Israel hinaus. Und der Apostel Paulus hatte das ja dann auch irgendwann so in sich oder verinnerlicht und hat das Evangelium in die Welt hinausgetragen, weil dieses Kind nicht nur die Hoffnung für Israel ist, sondern die Hoffnung für ja, eine ganze Welt. Und davor stehen wir dann immer wieder staunt. Gestern haben wir das auch dann ein wenig bedacht und dann mit einer Weihnachtsgeschichte dem so nachgefühlt, was dieses Ereignis, was diese in die Welt gekommene Liebe mit Menschen macht. Und Simeon entdeckt in diesem Kind, dass die Hoffnung der Welt, dass die Hoffnung angekommen ist, der Welt in dieser Welt. Und preis Gott dafür, dass das nun geschehen ist. Jetzt kann man sich ja so ein bisschen Gedanken darüber machen, und das gehört auch dazu, immer wieder neu. Ja, was passiert denn hier eigentlich in diesem Augenblick, wo dieses Kind in diese Welt kommt? Sag mal, Jürgen, mit Union wird es noch, oder? Also ist ja großer Union-Fan und deswegen, die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Also auch mit anderen Vereinen, aber gerade an Union könnt ihr in diesem Jahr auch genau vielleicht nochmal nachvollziehen, was das eigentlich bedeutet, Weihnachten. Also Union hat ja eine beachtenswerte, sag mal, Erfolgsgeschichte hingelegt. Und als ihr noch zweite Liga gespielt habt, ich habe es dann verpennt, aber da an eine Jahreskarte zu kommen, kein Problem. Aber dann sind sie ja aufgestiegen und dann wurde es schon schwierig und dann waren sie erfolgreich und dann wurde es eigentlich unmöglich. Und dann haben sie auf einmal Champions League gespielt und man drehte ja förmlich durch. Man holte sich Ex-Weltmeister ins Team und. Ob gut oder schlecht, kann man sich ja darüber streiten. Aber das sind wir Menschen. Wir sind verliebt in den Erfolg. Wenn etwas dann gut läuft, dann sind wir davon begeistert. Wenn etwas großartig ist, dann sind wir begeistert. Dann kaufen wir uns eine Jahreskarte, dann versuchen wir bei diesen Spielen und bei diesen Events dabei zu sein. Und Urs Fischer, er wurde ja schon zum Heilsbringer, zum Heiland erhoben. Man hat ja irgendwie in so einer Fotomontage auch so eine Statue dann vor Stadion gestellt. Jemand hat auf eine Straße dann Urs-Fischer-Straße oder Allee dann geschrieben. Also weil ihm hatte man das zu verdanken. Und wie heißt der Trainer, der jetzt Union trainiert? Der Name ist ein bisschen schwierig. Urs Fischer war einfach, aber warum? Ja, weil Union Angst hatte, dass sie absteigen. Diese Saison läuft nicht mehr so gut. Ich glaube, jetzt 15. Platz. Ne? Wenn es weh tut, sag Bescheid, dann höre ich auf. Aber es läuft nicht so gut. Und das ist das, man hat Angst vor dem Abstieg. Also man konnte sich das ja nicht vorstellen, dass diese Liebe da auseinandergeht. In Köln hat man gerade genau das Gleiche erlebt mit Steffen Baumgart. Verehrt und ein Heilsbringer und dummerweise Angst vor dem Abstieg. Weil, und das sind natürlich dann auch wirtschaftliche Gesichtspunkte, aber weil das ist genau das, was wir nicht wollen, absteigen. Wir wollen nicht den Abstieg, wir wollen den Erfolg. Wir wollen, dass es gut läuft, dass man so einigermaßen über die Runden kommt. Aber Abstieg ist immer etwas, wo man dann einen Schuldigen braucht und den am besten austauscht, um eben nicht abzusteigen. Gott, Vater, was hat dich eigentlich getrieben? Jesus, was hat dich eigentlich getrieben, aus dem Himmel abzusteigen in unsere Wirklichkeit? Also, jetzt kommen wir zum Vergleich mit Erste Liga und Zweite Liga. Also der Himmel ist ganz bestimmt Erste Liga, wenn nicht sogar Champions League. Und wie kommt man darauf, dann abzusteigen und herabzusteigen in diese Welt? Wie kommt man darauf, diesen Weg freiwillig zu gehen, den wir alle versuchen in unserem Leben ja zu vermeiden? Keiner sagt ja, okay, ich nehme jetzt den Abstieg mal in Kauf, ich will jetzt absteigen, weil ich habe so eine Ahnung davon, dass das mir gut tun könnte, dass das besser wäre für mich. Nein, wir alle sind verliebt ins Gelingen und wir alle wollen eigentlich, wenn es geht, Erste Liga sein, besser noch Champions League. Und die Weihnachtsgeschichte ist diese Geschichte, wo Gott sich entschieden hat, herabzusteigen zu uns Menschen, abzusteigen in unsere Wirklichkeit hinein. In die Niederungen, könnte man jetzt sagen, der zweiten Liga. Weil da geht es dann nochmal ganz anders zu. Warum? Warum ist Gott diesen Weg gegangen? Warum erfüllt sich in diesem Weg etwas, was im Jesaja vor Jahrhunderten schon angezeigt hat? Warum ausgerechnet dieser Weg? Also, wenn wir das hier lesen, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durchs Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt werden. Du hast eben das drückende Joch auf ihren Schultern weggenommen und den Stecken des Treibers zerbrochen. Da steckt eine Hoffnung hinter, die ja wirklich dann auch gesellschaftspolitische Auswirkungen hat. Und dann durch einen Abstieg. Gestern hatten wir das auch schon kurz thematisiert, die Geschichte in Prag, die im Endeffekt nur ein Ausdruck ist für unsere Welt, die so unglaublich dann auch an vielen Stellen kaputt ist. Zum Glück haben wir so viele Orte auch und Momente, wo wir Liebe erleben, wo wir uns freuen können über das, was ist. Aber diese Welt ist auch einfach und wir haben ja irgendwie alle mehr oder weniger so einen Eindruck und wird mehr und mehr verrückt. Woher kommt das? Zu Jesajas Zeiten war das nicht großartig anders. Die Mittel waren andere. Auch zu Zeiten Jesu war die Welt ein bisschen, nur man hatte nicht die Möglichkeiten, die man heute hat. Die Bibel hat darauf eine Antwort, woher das kommt. Und sie sagt, die Antwort, und das ist das, was im ersten Buch dann in den ersten Kapiteln der Bibel beschrieben wird, das ist das, was wir Sündenfall nennen. Denn so beschreibt die Bibel das, der Begriff Sünde kommt ja gar nicht vor in dieser Geschichte, aber so beschreibt die Bibel das, dass der Mensch aus einer guten Beziehung herausgefallen ist. Dass der Mensch aus einer Beziehung herausgefallen ist, die ihm Mitte und Halt gegeben hat. Dass der Mensch aus etwas herausgefallen ist, etwas verloren hat, was ihm die Einheit in sich genommen hat. Und das wissen wir ja auch, wir alle tragen diese Zerrissenheit auch in uns, von der Apostel Paulus ja auch gesagt hat, das Gute, was ich will, das tue ich nicht und das Böse, was ich nicht will, tue ich. Wir alle haben diese Zerrissenheit und fühlen ja diese Zerrissenheit in uns. Und die Bibel sagt, das liegt genau daran, dass wir nicht mehr in dieser Einheit mit Gott sind. Dass wir nicht mehr in dieser Einheit mit dem Vater sind. Und das, was dem Menschen fehlt, und das ist ja das, was Martha dann auch gelernt hat, das, was dem Menschen fehlt, ist, Jesus sagt in der Geschichte bei Maria und Martha, dass Maria das gute Teil genommen hat und das soll nicht genommen werden von ihr, weil eins Not ist. Und das, was Jesus hier als das Eins, was Not ist, beschreibt, ist der eine, der Not ist. Das ist der, in dem wir in dessen Beziehung oder aus dessen Beziehung heraus wir vielleicht das Leben ganz anders leben können. Und da ist die Bibel voll von Utopien. dass Löwe und Lamm beieinander wohnen, dass die, die sich früher irgendwie die Köpfe eingeschlagen haben, nun friedlich miteinander am Tisch sitzen. Die Bibel ist voll von Utopien. Was geschieht, wenn der Mensch wieder in diese Einheit hineinkommt? Wenn der Mensch wieder in diese Urbeziehung hineinkommt? Und Weihnachten, der Heilige Abend und dieser Mensch gewordene Gott ist die Einladung, diesen einen wieder in sich dann hineinzuholen und aufzunehmen, weil er fehlt, weil ansonsten das Leben von uns Menschen zerrissen wird. Da war ein Vater, er hatte 3 Söhne. Und als er dann merkte, dass er bald sterben wird, sagte er, ich will mein Reichtum an euch weitergeben. Ich habe 17 Kamele. Der Älteste soll die Hälfte bekommen. Der Mittlere, der soll dann ein Drittel bekommen. Und der Letzte ein Neuntel. Zum Glück haben wir eine Mathematikerin unter uns. Wie geht das auf? Schwierig. Und dann fing die Söhne eben an, um das Erbe so aufzuteilen, weil 17 Kamele kannst du schlecht aufteilen. Kann man schon. Man nimmt ein Messer und schneidet es durch. Das ist die Wirklichkeit unserer Welt. Dass wir versuchen, um dann eben an das zu kommen, was uns zusteht, teilen wir es auf und schneiden wir es durch und machen kaputt und so weiter und so weiter. Und sie waren schier verzweifelt. Und da kam ein weiser Mann vorbei und sah sie in ihrer Verzweiflung und fragte, was denn los ist. Ja, sagte unser Vater. Und hat dann gesagt, der eine die Hälfte, der nächste ein Drittel, der andere ein Neuntel. Und wir kommen nicht weiter. Ach, sagt er, wisst ihr, ich gebe euch mein Kamel. Dann habt ihr 18. Dann kriegt der, der die Hälfte bekommt, 9. Der ein Drittel bekommt, 6. Und der ein Neuntel bekommt, 2. Und dann könnt ihr mir mein Kamel wieder zurückgeben, weil 9 plus 6 plus 2 sind 17. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums. Das Leben geht auf, wo der eine hinzukommt. Und er bleibt der eine. Er ging wieder zurück. Weihnachten ist das 18. Kamel, was uns hilft. Ich sag mal, das, was in unserem Leben unlösbar ist, aufzulösen. Und dann ist er wieder weggegangen, damit wir dieses Geheimnis auch weiterleben können und dürfen und müssen. Dieser eine ist in unser Leben hineingekommen, um dafür zu sorgen, dass es aufgehen kann, dass wir uns nicht zerteilen und zerfleischen müssen, dass jeder an das Seine kommt, sondern dass wir die Möglichkeit haben, auf eine Weise, die dem anderen dient, miteinander das Leben zu teilen. Und das ist die Botschaft von Weihnachten, das ist die Botschaft der Bibel. Wenn dieser eine nicht in dein Leben kommt, dann fehlt etwas. Weil dieser eine, das ist die Hoffnung, das ist die Erlösung der Welt. Darum muss dieser eine in unser Leben hineinkommen. Aber nicht jetzt als Bekenntnis. Ja, das gehört auch dazu. Nicht jetzt irgendwie als, ja, wir haben es begriffen, jetzt haben wir sogar ein Rechenbeispiel dafür, um das Evangelium. Nein, das ist alles nicht. Das ist es alles nicht. Sondern es geht eben darum, immer und immer wieder neu diesen einen in unser Herz hineinzuholen. Damit, und das hatte ich ja gestern schon erwähnt, in uns Versöhnung wird, weil das Heil für die Menschheit liegt in der Versöhnung des Menschen. Das Heil für uns Menschen liegt darin, dass wir versöhnt werden mit dem einen. Dass in uns wieder neu die Früchte der Ewigkeit, des Himmels, des Paradieses wachsen und wir nicht in dieser Welt wieder gucken müssen, dass wir irgendwie nicht zu kurz kommen und sagen, wenn es nicht passt, schneiden wir es durch, mir doch egal. In uns soll dieses neue Gewächs, was nach Ewigkeit riecht, heranwachsen. Und das geschieht nur und einzig dort, wo wir unser Herz zur Krippe machen und uns ihm öffnen und sagen, Herr, komm in mir wohnen. Lass dein Geist auf Erden mir ein Heiligtum nun werden. Und dazu sind wir alle wieder eingeladen. Und ihr könnt ja für euch auch jetzt immer in Zukunft darüber nachdenken, wenn es irgendwo nicht aufgeht, berechnerisch oder dann auch im Leben, überlegt doch mal, ob der eine die Lösung sein könnte. Und dann, und das geht nicht nur in dieser heiligen Nacht oder am Weihnachtstag, kann man sich wieder neu aufmachen zu dem Kind in der Krippe und ihm zu sagen, Herr, komm in mir wohnen. Amen.